25. Brief. Ihre Auffassung jener Stelle meiner Bücher, an denen davon die Rede ist, dass auch ein Mensch, der zum Meister geistigen Wirkens auf dieser Erde vollendet war, durch eigene furchtbare Schuld aus dem hohen Leuchten fallen könne, und dass es von alter Zeit her solche durch eigenen Frevel gestürzte gibt, entspricht durchaus dem, was von mir bei der Erwähnung dieser Unseligen gemeint war. Da Sie aber ausdrücklich um Antwort bitten, ob Ihre Auffassung durch mich bestätigt werden dürfe, so sei ihr hier die Bestätigung ebenso ausdrücklich gegeben. Wohl wäre es ja praktisch für Sie kaum von Bedeutung gewesen, wenn Sie möglicherweise zu Vorstellungen geneigt hätten, die abweichend von dem Gemeinten gewesen wären. Um Ihren eigenen Weg zum Erleben können ewigen Geistes zu finden, brauchen Sie wirklich den hier herangezogenen Stellen meiner Bücher die ausführliche Deutung nicht geben zu können, die Sie Ihnen aus Ihrem privaten Interesse heraus schließlich fanden. Es ist aber gewiss besser, man duldet in seiner Vorstellung auch nicht die kleinsten vermeidbaren Unklarheiten, und darum begrüße ich es doch, dass Sie sich nicht eher Ruhe ließen, als bis Sie auch diese schrecklichste, was sich auf der Erde zutragen kann, unbeirrbaren Blickes durchdrungen hatten. Als ich die betreffenden Stellen niederschrieb, dachte ich allerdings nicht, dass sich irgendein Leser darüber Kopfzerbrechen machen würde, sonst hätte ich dem, was ich da nur um der Lückenlosigkeit meiner Darstellung willen zur Sprache brachte, wahrhaftig noch weitere Erläuterungen beigegeben. Aber weshalb hätte ich sie für nötig erachten sollen? Ich konnte doch unmöglich annehmen, dass ein denkender Mensch etwa zu der Meinung käme, ein aus dem Vater in diese Erdenwelt entsandter Geist gezeugter, leuchtender des Urlichtes als ewiges Wesen könne unter wie immer gearteten Umständen in grauenvoller, äonenlang währender Umnachtung seine geistige Auflösung erfahren, und ebenso wenig durfte ich nach allem, was ich über den ewigen Geistesfunken im Erdenmenschen an anderen Orten gesagt hatte, vermuten, dass man am Ende diesen ewigen geistigen Pol des Erdenmenschen für auflösbar halten würde. Deutlich hatte ich ja auch von der Seele gesprochen, die zu einem Reiche der Ewigkeit geworden sei, dessen Krone und Zepter dem Aufgenommenen in die Gemeinschaft der Leuchtenden durch nichts verlierbar werden könne, außer durch ihn selbst. Ich habe allerdings auch, abgesehen von Ihrem letzten Briefe, niemals eine Zuschrift erhalten, aus der zu entnehmen gewesen wäre, dass meine Worte einem Leser Schwierigkeiten bereitet hätten. Wie man sieht, ist es ja auch Ihnen gelungen, sich auf alle Fragen, die Sie sich selbst an den bewussten Stellen vorlegten, die richtige Antwort zu geben. Da der Leuchtende des Urlichtes, der in erdenmenschliches Wirken eintritt, sich mit dem ihm seit unvorstellbaren Zeiten aus freien Stücken verpflichteten Menschengeiste und dessen dann gegebener erdenmenschlicher Darstellung so ganz verbindet, dass während des Erdenlebens geradezu von einer Verschmelzung gesprochen werden muss, so ergibt sich infolge solcher Verbindung auch eine Form der Seele, die alles hier Verbundene in sich zu empfinden vermag und an allem hier gegebenen Bewusstsein teilnimmt. Wo diese Seelenform nicht durch Willenswahn des Irdischen zur Auflösung verurteilt wird, Dort geht sie nach der Beendung des erdenkörperlichen Lebens nicht nur dem ewigen Menschengeiste nicht verloren, sondern bleibt mit ihm zugleich auch dem ewigen Leuchtenden erhalten und sich selbst in ihm. Aber auch dort, wo ihre Auflösung, die allein durch die Willensüberheblichkeit des in dem geschilderten Verbande zu findenden irdisch vergänglichen Teiles möglich werden kann, unvermeidbar wird, gehen natürlich keineswegs die ewigen Urseinskräfte, die in ihrer hohen Form als Seelenkräfte einst eine dem Leuchtenden wie dem ihm verbundenen ewigen Geistesmenschen gemeinsame Seelenform gestaltet hatten, verloren, sondern wandeln sich nur zurück in ihre eigene Ausgangsform, nachdem sie sich, wie geschildert, aus dem voreinst so vollkommenen Seelengebilde lösten. Es ist eine Bewusstseinsauflösung durch Verlust des ewigen Ich, das selber jedoch ebenso unverletzlich im Geiste bestehen bleibt, wie der Leuchtende, dem es sich voreinst verpflichtet hatte. Für irdisches Vorstellungsvermögen ist freilich das, was da von mir angedeutet wurde, nur dann leidlich erfassbar, wenn man sich, wie sie, bei dem Schluss bescheidet, Ewiges kann nicht zerstörbar sein, folglich muss es sich da um eine Bewusstseinsform handeln, die zwar dazu gestaltet war, auch Ewigem zu dienen, sich selbst aber zu groß geworden fand, um sich ihres nur im Ewigen und für das ewige gegebenen Seins gegenwärtig zu bleiben. Im Kleinen ereignet sich solcher Seelenverlust tagtäglich tausendfach unter Menschen auf Erden, die gewiss nicht einem Leuchtenden des Urlichtes vereinigt sind. Auch darüber habe ich ja genug geschrieben. Ganz ähnlich erfährt auch hier der seelenlos gewordene nach seinem leiblichen Tode die qualvolle Bewusstseinsauflösung in irdisch unvorstellbarer, grauenvoller Nacht, äonenlang noch dazu verdammt, um das Unvermeidbare zu wissen, ohne ihm wehren zu können. Und auch alle diese vielen Seelenzerstörungen berühren in keiner Weise die ewige Natur der Seelenkräfte, die bei der Formung der nun in Auflösung endenden verlorenen Seelen beteiligt waren. Verursacht aber wird all dieser Mord an der eigenen Seele immer wieder durch das überhebliche Verlassen der Bewusstseinsgegenwart vor dem Ewigen. Sich nur im Ewigen achten und nur in ihm sich zu leben, wahrlich ist schwerer als jegliches irdische Streben. Hart wird es Zeitlichem, hierfür sich selbst zu entsagen. Kaum vermag irdisches Trachten solchen Verzicht zu ertragen. Es ist diese der Urzeit immer wiederkehrende Tragik des Erdenmenschen, dass er sich selbst gerade damit zerstört, womit er sich zu erhalten und über das ihn Erhaltende emporzuschwingen meint. Möge Ihnen meine Antwort auf Ihren mich recht erfreuenden Brief in mancher Hinsicht auch noch Ungefragtes beantworten. Seien Sie stets im Segen des Lichtes.